im Brief, wo uns Inebnitz aus Moldawien geschickt haben, hat es ein Zitat drauf und das ist von George Werber. Das heisst, das Ziel ist nicht die Weltmission, sondern der von Gott. Und das ist mir heute Morgen so durch den Kopf gegangen. Heute Morgen ist, glaube ich, noch nie so viel schief gelaufen, technisch, wie heute Morgen. Seit dem 8. Uhr ist es losgegangen. Ich sage, es geht nicht darum, dass wir hier einen guten Gottesdienst, einen runden, einen perfekten Gottesdienst haben, sondern es geht um den von Gott bei uns heute Morgen. Auch wenn wir eine Person ein bisschen anschauen, zu Vorbildern aus dem Leben, dann geht es nicht letztlich um die Vorbilder, sondern es geht um den von Gott. In der Bibel steht, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns herum haben. Menschen, die den Lauf schon gegangen sind und dass wir von denen lernen können und auch ermutigt werden. Afrika, Ende vom 18. Jahrhundert. Jahr für Jahr werden 35 bis 50.000 Menschen im Landesinneren festgenommen, gefangen genommen, zur Küste getrieben, unter grausamsten Bedingungen nach Amerika verschifft und dort in Sklaverei verkauft. Weltweit führende Sklavenhändlernation war Großbritannien. Dass dem Unrecht ein Ende gemacht worden ist, ist vor allem ein Mensch, der den Glauben an Jesus Christus aktiv gelebt hat, zu verdanken. Ein Parlamentarier, William Wilberforce, bekannt durch seine Integrität und Furchtlosigkeit. Es war eine raue und eine brutale Zeit, wo der Wilberforce am 24. August 1749 als Sohn von wohlhabenden Kaufleuten hineingeboren worden ist. Aber auf der anderen Seite war es auch eine Zeit der Erweckung. Prediger wie George Whitefield oder John Wesley. John Wesley ist vielleicht bekannt, weil er die Bewegung der Methodisten ins Leben gerufen hat. Der Gemeindeverband EMK, wo wir ja auch in der Region haben, das 3x3 in Hunzenschwil zum Beispiel, kommt von dort. Die haben riesige Menschenmengen erreicht. Die Ausbreitung vom Evangelium hat England und die Kolonien nachhaltig verändert. Es gibt bedeutende Historiker, die sagen, dass es der Verdienst von Wesley war, dass England vor einer blutigen Revolution bewahrt geblieben ist, so wie sie beispielsweise Frankreich erlebt hat. Als Wilberforce 9 Jahre alt war, ist sein Vater gestorben. Seine Mutter hat ihn darauf zur Erziehung nach London geschickt, zu einem reichen Onkel und einer Tante. Erstaunlicherweise haben die Verwandten der Bewegung der Methodisten angehört. Obwohl Methodisten sonst vor allem die unteren Schichten erreicht hat. In seiner neuen Familie hat sich William sehr wohl gefühlt. Neben der herzlichen Atmosphäre haben ihn vor allem die Gottesdienste mit den berühmtesten Prediger beeindruckt. Er hat sich regelrecht in christlichen Glauben verliebt. Doch seine Mutter hat von dem negativen Einfluss durch seine Verwandten gehört und hat William sofort zurückgeholt. Von jetzt an hat er nicht einmal mehr dürfen, die anglikanischen Gottesdienste besuchen. Das ist etwas in die Landeskirche, wo seine Familie einfach mindestens zu den Festtagen oder Viertagen besucht haben. Mit 16 Jahren hat sich William endgültig vom Glauben entfernt. Dennoch ist natürlich ganz früh im Leben von Wilberforce ein Samen gelegt worden. Nämlich als 10-Jähriger, dort, wo er zu London war, ist er John Newton begegnet. John Newton ist der das Lied Amazing Grace verfasst hat. Er war ein ehemaliger Sklavenhändler, der sich zum Christentum bekehrt hat. Die Begegnung hat ihn zum ersten Mal mit dem Unrecht der Sklaverei konfrontiert. Zudem ist gekommen, dass die Methodisten die einzigen gewesen sind, damals, die als Christen gegen die Sklaverei und das Elend der Armen gekämpft haben. Die anglikanische Kirche hat keinen Zusammenhang zwischen den Aussagen der Bibel und der Sklaverei gesehen. Das beschäftigt mich. Und ich habe mich gefragt, sehen wir heute Zusammenhänge überhaupt noch als Kirche? Zwischen den Nöten, die auf dieser Welt sind und den Aussagen der Bibel? Oder haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass es uns, dass wir immun sind gegen diese Sachen? Und wir haben es auch in dem Kurzfilm haben wir es gehört, dass es auch aus finanziellen Gründen nicht interessant war, die Sklaverei abzuschaffen. England hat auf dem Buckel der Sklaven Geld verdient. Das war eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Die anglikanische Kirche selber hat in Plantagen investiert, die darauf angewiesen waren, dass Sklaven dort geschafft haben. Auf der Suche nach einer Lebensbestimmung, um das geht es heute ganz stark. Für was setzen wir unser Leben ein auf dieser Welt? Was passiert mit unserem Leben zwischen Geburt und Tod? Spannende Frage. Und auf der Suche nach der Lebensbestimmung lohnt es sich, darüber nachzudenken, was für Samen Gott früher in unser Leben gelegt hat. Und was und für was dein Herz als Kind geschlagen hat. Was für Themen haben schon ganz früh dein Herz berührt? Wo der Wilberforce mit 17 Jahren in Cambridge angefangen hat zu studieren, ist er durch seine geistreiche, liebenswürdige, redegewandte und freigebige Art bald zum Mittelpunkt von einem grossen Freundeskreis geworden. Geselligkeit, Glücksspiel, Theater und andere Vergnügungen haben sein Leben ausgemacht. Das Studium hat er nicht sonderlich ernst genommen. Er hat sich den exzessiven Lebensstil darum leisten können, weil er von seinem Großvater ein beträchtliches Erbe bekommen hat. Im September 1780, also mit 21 Jahren, nur wenige Wochen nach dem Erreichen der Volljährigkeit, also noch sehr jung, ist er als parteiloser Abgeordneter ins britische Parlament gewählt worden. Als begnadeter Redner und geschickt im Umgang mit Menschen, hat er ideale Voraussetzungen für die politische Arbeit im britischen Unterhaus gehabt. Ein einschneidendes Erlebnis war seine Bekehrung zum Christentum. In seinem Tagebuch hat er geschrieben, «Ich bin entschlossen, durch den Heiligen Geist im Glauben zu leben und eifrig, andächtig, demütig fortzuschreiten, indem ich trachte, Gott zu ehren und meinen Mitmenschen wohlzutun. Ich will danach trachten, dass ich stets der Gegenwart Gottes gedenke und mich immer erinnere, dass ich erlöst und also nicht mein eigen bin.» Ich finde, das ist eine wunderbare Aussage von einem Menschen, der verstanden hat, was es bedeutet, von Jesus erlöst zu werden. Die wichtigste Berufung von einem Menschen wird uns von Paulus zugesagt im 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir heute über Berufung reden, geht es immer zuerst um das. Unsere erste Berufung ist die Gemeinschaft, ist die Ehre von Gott zu suchen. In der Gemeinschaft mit ihm. Aber gerade darauf folgt dann auch die Berufung, den Nächsten zu lieben. Gott zu ehren und den Mitmenschen wohl zu tun. Da wird das Feld abgesteckt, wo unsere Bestimmung drin stattfindet. Sehr schön ist, finde ich auch, dass er sagt, vielleicht kann man das Zitat noch mal kurz einblenden, nicht mein eigen bin. Ist uns bewusst, dass wir durch die Hinwendung zu Jesus Christus unser Leben ihm unterstellen? Dass unser Leben nicht mehr uns gehört? Dass wir von jetzt an aufgefordert sind, seinen Willen zu suchen und zu tun? Ich glaube, die grundsätzliche Bereitschaft, wir haben zwei Lieder gesungen, wo es Gott, das um den König gegangen ist, die Bereitschaft, Gott auf den Thron von unserem Leben zu stellen, ist die Grundlage, um in die Lebensbestimmung hineinzufinden. Nicht mehr sein Eigen zu suchen, nicht mehr die Eigenverwirklichung zu suchen. Eine wichtige Frage war für ihn, nachdem er sich zu Jesus, an Jesus angefangen hat zu orientieren, ist gewesen, ob er weiter Politiker bleiben kann oder eine geistliche Laufbahn einschlagen soll. Nach eingehender Beratung, unter anderem mit dem John Newton, und viel Gebet ist er zum Schluss gekommen, dass Gott ihn in die Politik gestellt hat und dass er ihn dort mit seinen Gaben am besten dienen kann. Bis zu dem Zeitpunkt haben viele hingegebene Christen sich theologisch verpflichtet gesehen, die Welt zu verlassen und ein Leben im Dienst von Christus zu führen. Als Priester, als Diakon oder was auch immer. Aber die Entscheidung, die Wilberforce da getroffen hat, die ist wegweisend für ganze Generationen von Christen nach ihm. Es ist ein Vorbild in dem, wie man den christlichen Glauben, die christlichen Gedanken in den säkularen Bereich von der Gesellschaft übertragen kann. Das ist ja die ganz spannende Frage. Dass man nicht in einem Dualismus lebt. Eine fromme Welt, alles das, was mit Killen und so weiter zu tun hat und mit meiner Zeit, wo ich die Bibel lese und bete. Und dann die ganz normale Welt, oder dort, wo ich gerade arbeite, und das sind zwei verschiedene Sachen. Als junger Ingenieur, wo ich als junger Ingenieur geschafft habe, hatte ich so ein dualistisches Denken gehabt. Ich habe geglaubt, dass wenn ich von Gott berufen bin, ich meinen erlernten Beruf verloren muss. Wie auch soll man die ewige Dimension von Gottes Sache und das so vergängliche Programmieren von Steuerungen miteinander verbinden? Der Ort, an dem du jetzt stehst, an dem Platz, an dem Arbeitsplatz, wo du bist, an dem Studienplatz, wo du bist, oder daheim, oder wo auch immer, ist der Ausgangspunkt von deiner Berufung. Wenn wir heute über Berufung reden, geht es nicht so sehr darum, so ein Labyrinth vorstellen, Vorstellung, so quasi irgendwo mal in den richtigen Eingang verwischen. Sondern es geht darum, dass ich anfange zu verstehen, dort an dem Ort, wo ich bin, dort fängt es an. Und dort soll das Gebiet grösser werden. Im Kolosser 3, Vers 17 steht: Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Alles, was wir tun, soll in seinem Namen passieren. Es braucht überzeugte Christen in jedem Haus und in jedem Geschäft, wo im Namen Jesu handelt und redet. Christen sind herausgefordert, ihren Beruf zur Berufung zu machen. Was ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Ich glaube, es kommt eine Dimension hinein, eine göttliche Dimension hinein. Und ich plötzlich merke, ich bin ein Gesendeter an den Arbeitsplatz hin und da soll Reich Gottes geschehen, indem Gottes Wort wahr wird, gelebt wird, durch mich. Mit 28 Jahren ist der Wilberforce auf den Sklavenhandel aufmerksam gemacht worden. Das Problem war ihm nicht neu. Doch jetzt hat er von einem Missionar erschütternde Erlebnisbericht über das Schicksal dieser Sklaven in den Kolonien erfahren. Und John Newton hat ihm von seinen Erfahrungen auf dem Sklavenschiff erzählt. Bald war dem Wilberforce klar. Jetzt hat sich seine Berufung wieder einmal konkretisiert. Er hat gesagt, der allmächtige Gott hat mir zwei Aufgaben gestellt. Die Unterdrückung des Sklavenhandels und die Verbesserung der Sitten. Beides findet auf dem Feld statt, Gott Ehre und am Mitmensch wohlzutun. Aber es ist jetzt konkreter geworden. Es geht um Sklavenhandel und Verbesserung der Sitten. Der Wilberforce war nämlich nach seiner Bekehrung ganz tief bewegt vom moralischen Zerfall von seiner Zeit. Das Leben im britischen Königreich war äußerst gewalttätig und dekadent. Die Alkoholsucht hat zerstörende Ausmaße angenommen. Hoffnungslosigkeit hat um sich gegriffen. Öffentliche Hinrichtungen, beispielsweise aufgrund von Diebstahl, haben die Herzen der Menschen verhärten lassen. 25% von allen ledigen Frauen in London waren Prostituierte. Im Schnitt sind sie gerade mal 16 Jahre alt. All das hat den Wilberforce so sehr bekümmert und bewegt, dass er tätig geworden ist. Und er hat sich bemüht, die sozialen Umstände und neue Gesetze zu verbessern. Mich beeindruckt, wie der Wilberforce sich treffen lassen hat von der Not, von seiner Zeit. Der Friedrich Büchner hat einmal gesagt, Berufung ist der Ort, wo deine größte Freude und die große Not der Welt sich treffen. Und das ist ja persönlich subjektiv. Das ist nicht bei jedem Menschen das Gleiche. Und darum frage ich dich heute Morgen, im Angesicht von welchen Nöten wirst du unruhig? Beschäftigt dich die Lebenssituation von Asylanten vielleicht? Die Einsamkeit von älteren Leuten? Perspektivenlosigkeit von Jugendlichen? Gottlosigkeit von der Gesellschaft? Eins ist klar. Der Bischof Jacques Gaillot hat es folgendermaßen ausgedrückt: Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. Gott hat schon zur Verfassungszeit der Bibel ein riesiges Herz für sozial Benachteiligte wie Witwe und Waise gehabt. Wir stehen so stark in der Gefahr, dass wir nur immun werden gegen die Nöte dieser Welt. Wir schauen jeden Tag die Tagesschau, werden überflutet mit diesen Nöten, mit diesen negativen Nachrichten und wir werden immun. Es beschäftigt uns gar nicht mehr. Beschäftigt uns beispielsweise die Nöte, die durch den immensen Frauen- und Kinderhandel entstehen. Wir haben zwei Personen da drin. Sehepa Grief, die sich das Thema auf Fahne geschrieben hat. Sie haben am 4. Juni einen Abend, einen Informationsabend gemacht, hier bei uns, in einer Gemeinde von 200 Leuten. Es sind 20 Leute an den Abend gegangen. Und ich mache jetzt nicht moralischen Druck, es geht mir überhaupt nicht um das. Ich glaube, es zeigt etwas von unserer Verfassung. Wir sind immun geworden. Es stört uns nicht mehr. Es ist weit weg. Und zu viel. Der Nöte. Und ein Ziel von mir heute Morgen ist, dass wir uns wieder treffen lassen, dass wir uns fragen, dass wir im Gebet Gott fragen, was hast du auf dem Herz? Dass wir das, was Gott auf dem Herz hat, dass auch das auf unser Herz kommt. Dass wir uns an einem Ort anfangen zu investieren. Der Metaxas, das ist der Biograf von Wilberforce, der hat geschrieben, als Wilberforce diese Worte niederschrieb, also seine Vision, oder, wo er gesagt hat, die zwei Aufgaben, die Unterdrückung des Sklavenhandels und die Verbesserung der Sitten, muss er entweder verrückt oder schwachsinnig gewesen sein. Oder es war tatsächlich Gott, der ihn zu diesen Zeilen inspirierte. Menschlich gesehen war es unmöglich, auch nur eines davon zu erreichen. Nicht viele kamen auf den Gedanken, die Armen und Leidenden weder zu verurteilen, noch sie zu ignorieren, sondern ihnen sozusagen die Hand zu reichen und aufzuhelfen. Doch genau dieser dritte Weg schlug Wilberforce ein. Es ist doch wie heute. Und der John Wesley, eben sein Prediger sozusagen, hat gesagt, wenn Gott sie, hat ihm einen Brief geschrieben, wenn Gott sie nicht genau dazu berufen hat, wird der Widerstand von Menschen und Teufeln sie zermürben. Aber ist Gott für sie? Wer kann wider sie sein? Sind denn sie alle zusammen stärker als Gott? Oh, werden Sie nicht müde, Gutes zu tun. Gehen Sie im Namen Gottes und in der Stärke seiner Macht weiter voran. Bis selbst die amerikanische Sklaverei, Klammer, die übelste, welche die Sonne je sah, davor verschwinden wird. Und genau so ist es doch. Wenn wir mit der Berufung von Gott unterwegs sind, wird Unmögliches möglich. Denn mit ihm sind wir immer in der Überzahl und stärker als jeder Widerstand. Gestern ist mir der Vers begegnet aus dem Jeremia 32, Vers 17. Es war tageslosig von gestern. Dort heißt es: O Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Möchtest du in deinem Leben erfahren, wie Unmögliches möglich wird? Du wirst es dann erfahren, wenn du in deiner Bestimmung, in deiner Berufung laufst. Und dann wird das Leben zum Abenteuer. Darum ist es für mich so wichtig, bevor ich vor 10 Jahren bin ich angefragt worden, ob ich hier Pastor werde. In dieser Gemeinde, Christonengemeinde Seon. Und ich habe genau gewusst, es war nicht attraktiv. Es war nicht eine attraktive Jobanfrage, um Karriere zu machen. Und ich habe ganz genau gewusst, es kommen Widerstände auf mich zu, es wird schwierig. Und ich habe ganz genau gewusst, ich muss von Gott wissen, ob das meine Aufgabe ist, ob das meine Berufung ist. Und ich weiß noch ganz genau, am 19. August 2006, vor 10 Jahren, da hinten im Gottesdienstsaal, weiß ich noch, wo Gott zu mir geredet hat. Nicht akustisch, sondern in meinem Herzen, wo ich plötzlich gewusst habe, doch, egal was die Leute sagen, es ist deine Aufgabe. Im Jahr 1789 hat der Wilberforce zum ersten Mal einen Antrag zur Abschaffung vom Sklavenhandel im Unterhaus eingebracht. Der ist abgelehnt worden. Aber er hat Jahr für Jahr weitere Anträge gestellt. Nach 18 Jahren Feldzug gegen die Sklaverei ist endlich am 28. Februar 1807 das Gesetz gegen den Sklavenhandel verabschiedet worden. 18 Jahre hat er daran gebickelt und gekämpft. Was für ein Ausdauer. Von jetzt an ist der Handel mit Sklaven im Machtbereich vom britischen Königreich verboten gewesen. Aber Sklaverei, auch solche, in England, aber auch in den Kolonien von England, immer noch bestanden. Und gegen sie hat der Wilberforce von jetzt an gekämpft. In den letzten Jahren von seiner parlamentarischen Tätigkeit. Wir haben schon gehört von unserem Moderator, 3 Tage vor seinem Tod, am 26. Juli 1833, hat er noch dürfen erleben, wie Sklaverei selbst in Großbritannien abgeschafft worden ist. Auch an seinem zweiten Ziel, der Reformation von der Seite, hat er hart geschafft. 1797, also inmitten von seinem Kampf gegen den Sklavenhandel, hat er eine fast 500-seitige kritische Bestandesaufnahme von der religiösen Situation in Großbritannien veröffentlicht. Das Buch ist zum Bestseller geworden und hat wahrscheinlich mehr als jedes andere zur Wiederbelebung vom evangelikalen Christentum in Großbritannien beigetragen. Es gibt keine bessere Lebensanleitung in Bezug auf Menschenrechte und Gerechtigkeit auf dieser Welt als die Bibel. Wenn wir die Bibel lesen und gelesen, die umsetzen, verändert sich in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Nachbarschaft die Dinge zum Guten. Ich sage noch etwas zu den Umständen, wo er so drin gelebt hat. 1797, also relativ spät, mit 38 Jahren, hat er sich entschlossen zu heiraten. Am 30. Mai hat er nach nur 5 Wochen Verlobungszeit der 19-jährigen Barbara Ann Spooner das Ja-Wort gegeben. Der war sehr glücklich gewesen, ist mit 4 Söhnen und 2 Töchtern gesegnet worden. Und man liest, dass der Wilberforce seinem Kind ein liebevoller und zärtlicher Vater war. Wie weitreichend, geistlich und dringlich unsere Berufung auch sein mag, unsere erste Priorität muss immer die eigene Familie haben. Nie darf Familie auf dem Altar von einer hochtrabenden Berufung geopfert werden. Der Wilberforce hat sein ganzes Leben lang eine schwache Gesundheit gehabt. Schon seit seiner Kindheit hat er mit Augenproblemen zu kämpfen gehabt. Und schon vor 30 hat er an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gelitten und ist von dort an auf Opium als Schmerzmittel angewiesen gewesen. Das war dann auch der Grund gewesen, warum er seinen Sitz im Parlament aufgeben musste nach 45 Jahren und in Ruhestand getreten ist. 1830 hat er durch ein missglücktes geschäftliches Unternehmen von seinem ältesten Sohn den grössten Teil von seinem Besitz, darunter auch sein Haus verloren. So dass er und seine Frau Barbara von jetzt an abwechselnd haben müssen bei den Söhnen leben. Dennoch hat er an einen Freund geschrieben. Und doch bekennen wir, seine Weisheit, also Gottes Weisheit, irrt nicht. Und doch wissen wir, seine Güte bleibt nie aus. Seine Wahrheit ist gewiss. Und er hat uns erklärt, dass alle Dinge denen zum Besten dienen sollen, die ihn lieben. Und dass die Absicht seiner Züchtigungen ist, uns zu Teilnehmer seiner Heiligkeit zu machen. Genau das ist uns am letzten Sonntag in der Predigt über Tanna schon begegnet. Das Akzeptieren von den Lebensumständen als die Art, wie Gott einen Mensch formt. Seine Berufung ist über seiner Befindlichkeit gestanden. Seine Berufung war göttlich, nicht menschlich. Dankbarkeit kommt ebenfalls zum Ausdruck. Er schreibt, besonderer Trost und Beruhigung ist ihm in den schwersten Zeiten das Wort aus dem Philipper 4, Vers 6 gewesen. Und ich habe euch vorlesen. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Beim Wilberforce ist Unmögliches möglich geworden. Der Grund war der, dass er seine Berufung gelebt hat und seine Möglichkeiten als Politiker konsequent und liebevoll genutzt hat. Dabei hat er erlebt, was Jesus im Lukas-Evangelium gesagt hat, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Es gibt Möglichkeiten, die nur du hast. Es gibt Sachen, die nur du tun kannst. Es gibt Nöte, die vor allem dich beschäftigen. Es gibt dort, wo nur du hinkommst. Zusammen mit dem allmächtigen Gott wirst auch du erleben, wie Unmögliches möglich wird. Und dann wird das Leben zum Abenteuer. Amen.